Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Ich werde ja immer wieder gefragt, Reto, was trinkst du eigentlich privat am liebsten für Wein? Also konkret, welche Wein sind deine Lieblingswein? Und das ist eine Frage, die für mich sehr, sehr schwierig ist zum Beantworten. Wein hat bei mir viel auch mit dem Moment zu tun, wo ich gerade drin stecke. Es hat bei mir zu tun mit Emotionen, mit Stimmungen. Und genau darum kann ich die Antwort eben so nicht geben. Und die Antwort, die schwankt auch immer ein bisschen. Was ich aber kann sagen, ich habe beim Weintrinken eine Lieblingsmoderatorin und das ist Karin Frautschi. Hallo!
Ja, danke vielmals für dein Kompliment, Reto. Das freut mich natürlich sehr und geht mir natürlich nicht anders als in dir.
Alles gut. Hast du einen Lieblingswein?
Es ist wirklich auch für mich nicht einfach, eine Antwort auf diese Frage zu finden, vor allem weil wir hier in diesem Podcast in den letzten Monaten so viele feine Tröpfe immer wieder aufs Neue probiert haben, die ich kennengelernt habe und damit auch immer wieder Neues entdecken. Aber gerade bei diesen heissen Temperaturen für draussen ist meine Tendenz schon eher nach wie vor bei einem fruchtigen Rosé- oder Weisswein, zum Beispiel wie der von der Staatskellerei Zürich, den wir ja auch schon in einer Podcast-Folge hatten. Und ich finde, wir müssen unbedingt mal noch eine Sendung über Champagner machen.
Das ist jetzt mal eine gute Idee. Bravo, das müssen wir wirklich mal machen.
Gell? Also das, auch dabei?
Ja, vielleicht gegen den Herbst, Winter, weiss nicht. Champagner passt immer.
Das stimmt.
Also, ich finde, das ist eine Ansage. Und ich bleibe dabei, ich könnte mich nicht wirklich festlegen. Und ich bin froh, dass ich mich nicht muss für eine oder zwei oder drei Wein entscheiden. Aber genau das muss sich unser heutiger Gast. Herzlich willkommen unserem Wein-Experten Alain Kunz.
Hallo miteinander.
Willkommen. Die einen Menschen kennen dich ja auch als versierten Kenner von der Fußballwelt. Du berichtest für Blick ja schon seit fast, noch nicht ganz, aber fast 30 Jahren über das nationale Fußballgeschehen und auch über unsere Schweizer Nationalmannschaft. Aber du bist zum Beispiel auch Ehrenmitglied, Ambassador vom Schweizer Sommelierverband. Wie kommen wir zu dem Titel?
Ja, das ist ein Titel, der einem verliehen wird, sozusagen, wegen Verdienst, den man um den Schweizer Wein hat. Also, bei mir ist es jetzt konkret hauptsächlich, sind es die grossen Degustationen, die ich mache am Sonntagsblick. Die sind jetzt etwa vor 7-8 Jahren haben wir das gestartet. Oder noch ein bisschen länger, ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Und jedes Jahr zwei grosse Degustationen, wo man die Schweizer Wein in den Fokus rücken und die auf eine internationale Konkurrenz treffen. Und es ist mittlerweile, ja, ich kann es schon sagen, eine der wichtigsten Degustationen in der Schweiz geworden, in dieser Art, Vergleichsdegustationen. Und darum ist mir dann der Titel mal völlig überraschend verliehen worden. Weil das tatsächlich halt ein breites Publikum gefunden hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch Fachleute begeistert hat.
Alle, wie wird man eigentlich wie Kritiker? Das ist ja nicht irgendwie ein geschützter Titel, wo man sich kann, abholen irgendwo oder man muss ein Studium machen, oder?
Nein, es gibt tausend Wege, die auf Rom führen. Also es gibt die gar nichts haben. Also ich habe zum Beispiel so kleine Kürzli gemacht, aber das ist ewig lang her. Aber irgendwie wie Akademiker habe ich nicht gemacht, Master of Wine auch nicht. Also da fehlt mir sowieso Geld und Zeit. Leider, obwohl ich sehr gerne würde machen. Und dann gibt es andere, die dann die Kurs machen und aufgrund von dem dann nachher irgendwie zum Wein kommen. Aber am Ende des Tages entscheidet etwas anderes, nämlich deine Nase und dein Gaumen. Ob du dort ein gewisses Talent hast, ob du das Talent förderst, ob du das entwickeln tust. Man muss extrem viel Wein verkosten. Das hilft natürlich, das öffnet dir alle möglichen Horizonte. Und dann musst du das Ganze auch noch irgendwie können, in einer Art und Weise entweder zu Papier bringen oder zu Wort bringen, irgendwo, was dann nachher sinnvoll kann angewendet werden. Also, wo man etwas daraus machen kann. Oder irgendwo in einem Medium sein, wo man etwas daraus machen kann. Aber es gibt nicht einen Weg, wo richtig und falsch ist. Das ist übrigens das Gleiche im Journalismus generell. Das ist ja auch nicht ein geschützter Titel. Also, Journalist kann sich jeder nennen, der irgendwie drei Wörter auf Papier kritzelt und die irgendwo mittlerweile auch nur irgendwo auf deine Social-Media-Kanäle auf denen verbreiten. Es ist nicht geschützt. Von dem her gibt es auch nicht den Weg dorthin.
Ich hätte jetzt an dieser Stelle für unsere Rubrik noch ein gutes Vorurteil, Karin. Ich finde, wir bringen sie jetzt.
Super. Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Wie Kritikerinnen und Kritiker und wie Expertinnen und Experten trinken den ganzen Tag Wein, alle?
völlig falsch. Sie trinken nicht einmal Wein, wenn sie arbeiten. Du hast vorher beim Arbeiten geredet. Ja, ich meine, wenn du irgendwie 50, 60 Wein degustierst am Morgen, dann trinkst du die besser nicht. Also degustierst du nicht 50, 60, sondern degustierst vielleicht 5, 6. Also du spuckst vor allem Wein. Das ist etwas, was manchmal ein bisschen elend ist, oder? Du spuckst manchmal auch die besten Weine, die es gibt auf der Welt. Und wenn man in einer grossen Degustation ist, dann muss man das machen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Wenn man schade, dabei bleiben will, ja, ja, selbstverständlich. Also, es gibt wenige Ausnahmen. Chateau Petrus zum Beispiel, so ja. ein Beispiel. Chateau Petrus, gehst aufs Gut. Er bringt Flaschen, der Chef, der Direktor, normalerweise ein Journalist, dort sind. Er macht die auf, frisch, und dann wird die verkostet, und that's it. Und dann reden wir noch ein bisschen drüber.
Also dann trinkt man sie?
Meistens
wir
trinkt und nein, du trinkst 2-3 Schlücke, und das nenne ich trinken. Also du trinkst ein Degustationsglas, das vielleicht ein halber Dezi ist, vielleicht ein Dezi maximal. Trinkst dann fertig in dem Fall.
Aber dann mit vollem Genuss?
Ja, dann mit vollem Genuss. Aber viele andere Weine, wenn du zum Beispiel auf Mutno Rothschild bist, ein anderes Beispiel, die haben vielleicht 15 Weine, oder? Nur schon die. Und dann nachher, hast du keine Chance, zum auch den Mutter mal, wenn du willst, kannst du natürlich den Mutter noch ein bisschen trinken. Auf Romani Conti muss ich ja sagen, Romani Conti habe ich den Hauptwein habe ich auch nicht gespuckt.
und wie ist das? Das ist ein Podcast.
Ja, da kann man dann ausrechnen, viel, was man da ausspuckt, wenn man nur einen Schluck spuckt. Das ist dann beeindruckend.
Mhm. Und wie ist das privat? Hat man dann überhaupt noch Lust, privat auch noch so ein bisschen Wein zu trinken? Oder ist denn das halt sich in der zurück?
Nein, wir trinken viel Wein, also regelmäßig. Meine Frau und ich lieben Wein über alles und darum fast täglich trinken wir Wein trinken. Das ist etwas, was völlig normal ist. Und wenn du viel degustiert hast, ist die Lust vielleicht zuerst da auf ein bisschen Wasser und nachher vielleicht auf ein Bierli. Mhm. Und dann aber am Abend hast du dann richtig Lust auf Wein. Also das tut es überhaupt nicht trüben.
Und in deinem eigenen Weinkeller findet man dort auch den ein oder anderen Supermarktwein oder nur Hochpreisiges?
Also das erste Problem ist, dass man gar nichts findet. Das ist ein Chaos dort unten.
Ach, ich meine, du hättest gar keinen. Du hast schon einen Keller, aber das ist ein Chaos.
Ja, das ist ein riesen Chaos. Es sind, ich weiß auch nicht, ob es 3.000, 4.000, 5.000 Flaschen sind. So irgendetwas.
Oh.
Ja.
Und nicht sortiert?
Mal teilweise schon. Und dann tust du wieder frische rein. Und wenn du das nicht sofort machst, und dann kommen schon wieder die Nächsten. Und dann
kommst du in Stress.
Nein, Stress kommst du nicht. Dann müsstest du einfach mal Zeit nehmen, um dann richtig sortieren.
Ja, das stimmt.
Oh, aber Supermarktwein, um auf deine Frage zurückzukommen, so richtige Supermarktwein für 6, 7 Franken, wie man sie im Aldi und Lidl sieht, nein, das nicht. Mhm. Aber ich sage nicht, dass ein Wein 30 oder 40 muss kosten. Es geht auch schon, ich sage so, ab 15 Franken, 20 sowieso, ab 15 Franken findest du gute Weine, weil das ist auch irgendwie so der Einstiegspreis in den meisten Orten in der Schweiz. Also wenn du zum Beispiel das Wallis nimmst, wo einiges teurer ist als zum Beispiel Zürich oder Genf, was ja erstaunlich ist, die teuersten Städte machen den billigsten Wein in der Schweiz.
Wenn du, das stimmt, das habe ich mir noch nie überlegt.
Es ist ja so, die teuersten Städte der Welt machen den billigsten Wein in der Schweiz. Nein, das ist irgendwie so das Level 15 Franken und da findest du fantastische Weine.
Wer entscheidet denn bei euch zuhause im Haus, welche Flasche vom Keller geholt wird? Also wer ist der Weinchef bei euch? Deine Frau oder du?
Wir tun natürlich noch viel probieren. Also, wo dann nicht aus dem Keller rauskommt, da kommst du Flaschen zugeschickt, die ich selber auch anmachen zum Probieren. Aber am Schluss des Tages ist dann meine Frau die viel eher sagt, nein, habe ich nicht gerne andere Flaschen. Also, das ist etwas, was mittlerweile ritualisiert ist.
Und dann holen wir die nächste.
Und nachher diskutieren wir, warum und so. Und ich habe meistens noch irgendwie, finde ich, irgendwo etwas Positives fast in jedem Wein. Also, ich bin nie ganz böse einem Wein gegenüber oder selten.
Schön.
Und sie sagt dann, nein, gefällt mir nicht, Punkt.
Was ist denn konkret die Arbeit oder auch die Aufgabe von einem Weinkritiker? Was muss man da dafür können?
Ja, wie ich gesagt habe, ich denke, es ist ein gewisses Talent. Das ist nachher viel Arbeit dahinter, indem du deinen Gaumen und deine Nase trainierst. Und dann auch das, was du merkst, spürst, fühlst, dass du das nachher dann auch beschreiben kannst auf eine Art und Weise. Und das nachher dann den Leuten näher zu bringen, das ist eigentlich der Job des Weinkritikers.
Dass die das auch verstehen.
Dass die das auch verstehen und den Leuten auch zu helfen. Also ich arbeite viel mit Punktierungen. Viele halten nicht viel von Punkten, sondern die auch beschreiben. Aber ich finde, am Schluss des Tages willst du, das ist vielleicht ein bisschen der Ansatz vom Boulevard, den wir haben, oder? Das tut vielleicht ein bisschen prägen. Am Schluss des Tages willst du Peng, schwarz oder weiß oder grün oder rot oder was auch immer. Du willst einfach nachher einen Anhaltspunkt haben und das ist dann in der Weinwelt normalerweise ist das dann eine Punktzahl. Oder dann wie andere Bigieri, so wie Gambero Rosso oder Stern, da gibt es ja andere Guides etc.
Mhm. Was hast du für eine Macht? Also man sagt, gehört ja immer, Gastrokritiker haben eine Macht, wenn es darum geht, Betrieb wieder mit Sternen gut zu heissen. Was hast du für einen Einfluss in der Weinwelt?
Also ganz so extrem ist natürlich in der Welt von Gummi und Guide Michelin ist es nicht. Muss man ganz klar sagen. Also nicht vergleichbar mit Sternen. Und es ist auch nicht mehr so, dass irgendwie ein Kritiker die ganze Macht vereinigt auf sich, wie es damals am Anfang von der Zeiten von Robert Parker war, ja. vom Wine Advocate. Der hat dann wirklich eine grosse Macht gehabt. Und wenn der einen Hunderter gezückt hat, dann sind die Weine durch die Decke gegangen, sowohl preislich wie auch die Nachfrage. Das eine natürlich ist vom anderen abhängig. Aber eine gewisse Macht, ja, Anführungszeichen, haben wir schon. Also wenn wir die grossen Degustationen machen und dann nachher gewinnt der Wein XY, dann geht in der Regel der Verkauf von dem Wein schon auf. Also das merkst du dann schon. Und das heisst, dass du theoretisch auch könntest beschissen. Unsere Degustationen sind blind und es werden alle Notizen von allen Juroren und allen Teilnehmern geschickt. Also das Ganze ist 100% transparent. Null Möglichkeit zum Beschissen. Aber die Möglichkeit zum Beschissen, die jetzt natürlich in anderen Orten, gibt es hier natürlich, weil man das nicht macht, weil nichts transparent ist. Sondern das wird dann einfach im stillen Kämmerchen ausgewertet und dann kommt die Auswertung. Was da zwischen denen alles passiert, auch wenn das Ganze blind war, das weiss kein Mensch. Mm. Das ist vielleicht auch ein Grund, übrigens, so, dass die Degustationen dann gut angesehen sind mittlerweile, weil sie wirklich total transparent sind.
Wann hat eigentlich deine Liebe zum Wein angefangen? Was ist deine Geschichte? Wann hast du gemerkt, dass es mehr ist als nur Fleisch kaufen, trinken und entsorgen?
Ja, ich glaube, das eine erklärt sich schon mit dem Namen von meiner Mutter, er ist nämlich Sennhäusen. Dann weiss man schon, wohin es geht. Von Wallis, Birchen ursprünglich.
Aber also das ist so. Die Walliser haben eine andere Beziehung zum Wein als viele andere Kantone.
Ja, das merke ich schon. Und, ja, nicht viele andere Kantone. Im Wattland zum Beispiel merkst du das schon auch. Aber da in der zentraleren Schweiz ist das schon ein weniger der Fall. Also ich weiss nicht, wie es bei euch im Thurgau ist. Aber,
wir haben einen grossen, ganz einen grossen
Beziehungs- Dort spürt das vielleicht auch ein bisschen mehr. Oder? Yeah. Ja, es kommt vielleicht auch auf die Grösse drauf an. Von der Stadt, wo dann halt die Städte halt sehr schnell mal sehr urban sind wie Zürich und dass es nachher so einen wilden Mix gibt von allen möglichen Weinen, während in den Weinregionen, wie eben zum Beispiel Wallis oder gewisse Regionen im Tessin, im Wattland, vielleicht auch Schaffhausen, Thurgau etc., dort wachst du halt mit dem Wein irgendwo auf. Also ganz du kommst genau. Dort am Wein, kommst gar nicht drum herum. Also bei mir auch, ein Onkel von mir hat Wein gemacht, und zwar hat er das im Griff gehabt, guten Wein gemacht, den er aber nicht kommerzialisiert hat. Und dann, aber ein anderer Onkel von mir, mit dem ich eigentlich den nächsten Bezug hatte, hat auch Wein gemacht, und dem sind wir schon Katastrophe gewesen.
Das ist der falsche Onkel.
Selbstverständlich haben wir natürlich dann immer müssen den trinken, wenn wir dort versucht sind, aber bringt mir halt immer eine Flasche mit, dass er dann einen anderen Horizont kann auftun, das hat ihm nämlich schon gefallen.
Und aber dir ist so ein bisschen die Wiege gelegt worden. Du trinkst eben schon seit vielen Jahren Wein. Darum nimmt es mich auch Wunder, wie hat sich so ein bisschen dein eigener Geschmack auch verändert im Laufe der Jahre? Wird man da eher kritischer, dessen, wie man probiert, oder offener? Wie ist das?
Ja, schwierig zu sagen, ob kritisch oder offener. Aber der Weingeschmack verändert sich über die Jahre, habe ich jetzt gefunden. Mhm. Also eher zu Weinen, die weniger breit sind. Also eher Wein, die in Richtung, sagen wir mal, Nebbiolo, Barolo, Barbaresco gehen oder Pinot Noir. Und ganz generell mehr hin zu Weisswein. Also ich trinke deutlich mehr Weisswein als früher. Weisswein und dann Schaumwein. Ja.
Wieso?
Ich weiss es auch nicht, weil du einfach mehr Lust hast auf Weisswein. Es gibt auch immer bessere Weisswein.
Und auch mehr Lust auf Sprudel.
Auch mehr Lust auf Sprudel, ja.
Nein, Karin, wir sind alte Männer. Ja. Aber ich sehe das bei mir auch so. Also mehr Weisswein und mehr Sprudel aufs Alter. Wieso, weiss ich auch nicht.
Ja, apropos Rosé, Karin, gut, dass du das angetönt. Rosé wird immer besser. Also in den letzten Jahren haben die Rosé-Weine eine dramatische Steigerung erfahren. Und es macht extrem Spass, Rosé zu trinken. Und wie die Steigerung tatsächlich vonstatten gegangen ist, hat man auch in der grossen Degustation mit Rosé gesehen, die wir gemacht haben, im Sonntagsblick, Ende Juni. Man kann es immer noch online nachschauen. Es waren 57 Weine, die wir degustiert haben am Morgen im Schweizerhof in Luzern. Davon etwa die Hälfte Schweizer, der Rest sind die meisten grosse Ausländer gewesen. Ein paar Supermarktweine, zwei davon sind dann auf den Plätzen 56 und 57 gelandet. Alles blind degustiert. Und dort haben wir gesehen, wie ganz generell die Qualität sehr hoch ist. Also, alle eingereichten Weine dort, wobei eingereicht, ich habe sie eigentlich zum größten Teil vorausgewählt, weil ich habe wirklich schon eine rigorose Selektion getroffen, dass wirklich nur die besten Schweizer Weine sind. Und auch bei den Ausländern habe ich recht ausgewählt, was wirklich gut ist. Und dort haben wir gesehen, wie gut die Qualität mittlerweile ist. Und es gibt ja Sachen, die glaubst du eigentlich gar nicht. Also, wenn du dir vorstellst, der Angelo Gaia, der ein guter Freund ist von mir, und wir sind gewesen, mal in Bolgari, er hat dort auch ein Weingut, Gamarganda. Und er hat an einem heissen Juliabend, es war etwa so heiss wie jetzt, hat er den ganzen Abend Rosé getrunken.
Okay.
In Italien gibt es ein paar Top-Rosé. Der eine, das war der Soft von der Tenuta di Biserno. Gibt es leider jetzt nicht mehr heute den Wein, aber die haben Nachfolger Wein, der gleich gut ist. Und der hat, es war zu heiss zum Rotwein trinken. Der ist den ganzen Abend bei dem Rosé geblieben. Und wenn das natürlich qualitativ nicht verheben würde, dann
würde er das nicht machen.
Das nicht machen. Nein.
Ja, klar. Eben, Ale, es ist eigentlich ja nicht möglich für dich jetzt irgendwie da deine drei Lieblingsweine mitzunehmen, sondern es sind einfach drei Weine, die du ausgewählt hast, wo du findest, doch, die haben es verdient, dass man dir vorstellt.
Ja, genau. Also das mit Lieblingswein ist sowieso so. Also wenn mir die Frage gestellt wird, dann ist die Antwort völlig klar. Nein, ich kann kein Lieblingswein. Mhm. Es hängt wirklich sehr stark auch von Lust und Laune ab, welchen Wein ich gerade im Moment präferiere. Und wenn ich jetzt hier drei Weine aus einem riesigen Portfolio von Mövenpick, wo ich extrem schätze, wir finden also wirklich für jeden etwas dort, ausgewählt habe, dann sind das Weine, die eigentlich mehr für eine Region stehen. Ich habe meine paar Lieblingsregionen, ganz klar. Die gibt's. Also, das ist natürlich mit Abstand die liebste Region ist unser Land, die Schweiz.
Schön.
Wo es selber so eine riesen Diversität an Wein hat und an Rebsorten hat. Sehr viel Autochtone. Dann hat es aber in Italien einige Regionen, Toskana, Piemont, Südtirol, Etna, Sizilien, vor allem Etna. Frankreich natürlich, also Bordeaux gehe ich eigentlich jedes Jahr als Primeur zum Beispiel und verkostet dort meine 300-400 Wein. Also die Region liebe ich auch über alles. Ja, das sind etwa so meine Lieblingsregionen. Und natürlich noch die Flasche, die du gerade aufmachst.
Ja, wo Südafrika.
An einem anderen Ort von der Welt herkommt, von Südafrika. Ja.
Ein bisschen weiter weg.
Also komm, erste Flasche, genau, machen wir auf.
Und bevor wir anfangen, muss ich vielleicht mit einem Vorurteil sofort abfahren, nämlich mit dem, wo alle sagen, ja, wie kann man denn Wein von Übersee trinken? Das ist doch auch CO2-mäßig ein völliger Schwachsinn. Und. Das ist ein Meer, wo hin und vorne nicht stimmt. Also, die haben den besseren CO2-Abdruck als praktisch alle süditalienischen Weine.
Weil die werden, mit dem Schiff kommen.
Die kommen mit dem Schiff, die kommen die riesigen Containerschiffe, kommen die da hin. Die gehen von Stellenbosch auf Kapstadt. Das sind irgendwie so 20 Kilometer oder so. Und dann werden sie gelöscht, wenn sie dann nach, was weiß ich, wie lange über dem Ozean gewesen sind. Und kommen dann nachher von Rotterdam entweder wieder per Schiff auf Basel oder mit dem Zug. Und am Schluss dann nochmal vielleicht eine kleine Strecke mit einem etwas vom Auto auf der Straße ist. Aber die Italiener zum Beispiel, die meisten kommen, sehr wenig kommen in den Zügen. Die meisten kommen in grossen Lastwagen.
Mhm.
Was
Autobahn.
Ist das für eine Flasche, die du da als erstes mitgebracht hast?
Das ist Constantia Glen aus einem Weingut in der Region Constantia, die eine ganz spannende Region ist, weil sie die älteste Region ist in Südafrika. Die ist 1685 gestartet, der erste Wein geältert worden. Das ist übrigens noch etwas zum Thema neue Welt. Also Südafrika ist definitiv viel ältere Welt als viele Weinregionen in Europa. Also alte Welt. 1685 die erste Wein geältert vom Simon van der Steel. Das ist der erste Gouverneur von der Kap-Kolonie. Damals der Chef von der Vereinigten Ostindischen Company. Von den Holländern, die als erste Wein angebaut haben. Die Wien müssen ziemlich schrecklich sein, weil die Holländer haben keine Ahnung von Wein angebaut. Die haben einfach die Reben mitgenommen und dann irgendetwas daraus gemacht.
Haben sie die exportiert auf Südafrika?
Nein, die Reben, ja, natürlich. Ja. Nein, die Reben haben sie schon mitgebracht. Ich weiss nicht, woher das die ersten gewesen sind, aber die zweiten, die dann gekommen sind, das ist relativ rassig gegangen. Das sind dann Hugenotten gewesen, die aus Frankreich vertrieben worden sind, aus religiösen Gründen. Und die haben dann richtig gute Reben mitgenommen. Und der Weinbau ist dann, also schon in relativ kurzer Frist, ist der qualitativ auch massiv besser geworden, dank der Franzosen dann. Aber eben, Wein von dieser Zeit habe ich leider nicht gehabt.
Und wer macht den Wein? Fünf?
Constantia Glen, das ist der Fünf, der hat 5 Rebsorten, darum Fünf. Die machen ganz wenige Wein. Was speziell ist in dieser Region, noch ganz kurz, ist, dass sie kühler ist als andere Regionen. Das merkt man auch, wenn man von Kapstadt, gut, dort ist auch nicht immer warm. Dort
aber das ist wegen dem Atlantik?
Es ist genau, die Atlantikwinde kommen dort gut durch auf Constantia. Es ist nicht viel höher, nur leicht höher ein bisschen. Aber die Weine haben darum immer eine unglaubliche Frische. Also das ist krass. Und alle, die irgendwie das Gefühl haben, in heissen Ländern gäbe es keine frische Wein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. In jedem heissen Land hat es frische Regionen. Und mittlerweile geht man auch, das ist ja völlig verrückt, in Regionen wie im Piemont, wo eigentlich grundsätzlich als kühlere Region gilt. Mittlerweile geht man auch dort schon in die Höhe, in so eine massive Höhe zum Teil. Also es gibt überall Wege, wo man der Hitze kann entfliehen und der Weinbau dort kann so weitergestalten, dass die Qualität der Wein nach wie vor hervorragend bleibt.
Von was für Temperaturen redet man denn ungefähr jetzt dort in diesem Gebiet Südafrika?
Ja, das sind, ich bin meistens natürlich, mit Ausnahme von der Fußball-WM, wo ich halt im Winter müsste gehen und im WM-Final 2010 gefroren habe, wie verrückt. Also der Tag dort ist in Johannesburg irgendwie. Ja, der Benitone hat es übrigens etwa 17 Mal gesagt. Ja, kalt, dass es ist.
Ja, jö.
Dann wird es alle gehört haben.
Ja. Ja, ich habe auch eine Sprecherkabine.
Ja, nein, das haben Journalisten sowieso nicht. Beim Benny weiss ich es nicht. Aber es ist halt so, dass dann vielleicht der Tag durch, ich kann es durchaus mal 20 Grad werden, selbst in Johannesburg, was sehr hoch ist. Aber am Abend wird es dann eiskalt. Also dann musst du wirklich einen Wintermantel dabei haben. Dann wie im Finale hat es dann nachher noch Blasen ziemlich. Also es war wirklich extrem kalt gewesen. Es kann sehr kalt werden. Mhm. Aber sonst, es wird in Kapstadt, es kann schon heiß werden, aber nicht extrem heiß. Heiß wird es, richtig heiß wird es in Stellenbosch. Das bekannteste Weingebiet in Südafrika, wo übrigens auch Stellenbosch heisst, Simon van der Stel, also der hat die Stadt gegründet dort. Und dort wird es richtig heiss, dort oder in Swartland, dort hast du auch Temperaturen wie wir jetzt hier, also 35 Grad hast du dann locker.
Ja. Ah ja, das sind einige.
Du bist schon mal, der Reto wartet schon
mal anstossen.
Oder
denke,
oder Wein.
Ich tue mal
studieren. Schmeckt einfach schon gut aus dem Glas.
Wie viele Mal bist du schon selber auf dem Weingut gewesen?
Zwei, drei Mal. Zehnmal in Südafrika, aber du gehst natürlich auf ein paar Weingüter gehst immer wieder und sonst immer wieder etwas Neues anschauen. Mhm.
Und was ist das für ein Weingut dort? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das gross? Ist das schön?
Es ist wunderschön. Also meine Frau und ich haben zwar hier geheiratet, aber eigentlich haben wir gesagt, Südafrika wäre halt schon geil zum Heiraten, weil es ist so schön dort unten. Also es ist unfassbar. Die ganze Gegend, die Weingüter, wie die gemacht sind dort, es ist für die Weingüter findet man schon Geld. Also, es hat auch viel, was nicht gut geht, aber es gibt viel sehr, sehr schöne. Constantia gehört dazu. Die haben eine Terrasse mit einem riesen Outlook.
Aber so lange gibt es das noch nicht?
Constantia Glen ist eines von den Neuen. Ich glaube, es ist irgendwie 30 Jahre. Also, weiss
nicht. Ja,
ich
jung.
Vielleicht habe ich das Gefühl, es ist relativ jung, ja.
Ja, vielleicht
aber es ist wunderschön, super.
Dort mal euch ein Skript erneuern, irgendwann. Das wäre
ja,
doch
was, ihr habt gelübt? Aha,
ja,
vom Heiraten!
Ja, das Ehegelübde, schon nicht geklappt mit den Heiraten dort, oder?
Ja, es hat bis jetzt auch, wir sind seit 2001 geheiratet, 2003 ist der Sohn auf die Welt gekommen. Und es hat auch so bis jetzt 24 Jahre gehabt.
Schön, das und ich hätte auch eine bessere Idee. Du könntest einfach dort heiraten können und uns zwei einladen.
Das ist auch eine gute Idee.
Zum Wohl,
du jetzt anstossen?
Zum Wohl, oder? Also wie sagt man dort?
Ja, zum Wohl. Dort unten?
Ja.
Dort sagst du natürlich Cheers.
Cheers.
Ja.
Ja, zum Wohl.
Und wenn man so Afrikaans hat, weiss ich nicht.
Herrlich.
Mhm.
Ja, Früchtebaum.
Und da muss man sagen,
Glas, oder? Im Früchtebaum darf man
sagen.
Es
hat viel Frucht, ja. Aber es hat auch eine extreme Komplexität und es ist feinsidig. Macht total Spass. Übrigens, perfekte Temperatur, muss man euch auch noch ein Kränzchen
so sind wir, Karin und ich, wir den ganzen Tag schauen, dass wir die Temperatur anbringen.
Genau, ja. Auf die richtige Stufe.
Anders als in Italien, wo der Rotwein meistens bis 7, 28 Grad präsentiert wird, auch in einem guten Restaurant.
Aber wirklich, so ein bisschen, ich habe das Gefühl, auch ein bisschen warmen Touch im Mund, wenn man den Wein
jetzt ein bisschen. Die Früchte sind zwar schon auch ein bisschen rote, aber es sind ein bisschen eingekochte Früchte. Und das wird natürlich dann schon immer ein bisschen warm.
Ich finde es sehr fein. Sehr, sehr fein. Zu was würdest du die Flaschen auftun? Zum Essen?
Oder also wenn ich jetzt in Südafrika bin, ist es ganz einfach, zu einem Brei. Also weißt du, was das ist?
Nein, ich kann nur sagen,
das tun. Das haben wir auch noch nicht.
Brei. Das ist ein bisschen anders geschrieben. B-R-A-A-I. Brei.
Brei.
Und das ist eigentlich das, was Südafrikaner, das ist der Ausdruck für ein Barbecue.
Mm.
Und das ist irgendwie, das ist irgendwie ein Volksessen dort. Also Barbecue gibt es überall in Südafrika.
Also, zum Brei.
Ja, genau, das tun wir doch mal testen. Und vielleicht, wenn du jetzt müsstest unseren Zuhörern beschreiben, wie der Wein genau schmeckt, wie würdest du jetzt das machen, dass das alle so ein bisschen auch verstehen oder können nachvollziehen?
Ja, der hat schon angefangen. Also, ist in der Nase sehr viel Frucht, aber hat auch irgendwie so ein dunkle Aromen, ein bisschen Holzkohle. Du merkst, dass er in der Barrik war. Also, das ist schon noch spürbar. Das heisst, es ist auch ein Zeichen, wenn es eine edle Barrik ist von Jugendlichkeit. Und der da ist, was ist der? 22? Das ist gar nicht 22. Eben, der ist also ziemlich frisch abgefüllt. Und da merkst du das halt noch. Aber das wird sich im Laufe der Jahre schon ein bisschen glätten.
Also, das heisst, wir könnten auch noch 10 Jahre auf die Seite legen.
30 Jahre sogar, würde ich sagen.
30 Jahre.
Südafrikanische Weine haben ein unfassbares Alterungspotenzial, wo man nicht genau weiss, warum. Die altern besser als Bordeaux.
Oha.
Ja.
Okay.
Ich habe noch viele Weine, die irgendwie 25 Jahre alt sind und es gibt fast keine, die nicht mehr gut sind.
Ah, wirklich?
Ja.
Ja.
Das ist ein völliges Phänomen. Es gibt so Phänomene. Es ist wie zum Beispiel der Chasselas oder Chasselas, ein 10-jähriger, 15-jähriger Chasselas. Und Chasselas ist eine Rebsorte, die praktisch keine Säure hat. Und alle sagen, es braucht Säure, damit ein Wein richtig altert. Die haben das nicht und der altert sensationell. Also ein 15-jähriger Chasselas ist ein absolutes Gedicht. Ein guter.
Ich hätte noch so alte Flaschen daheim.
Ja, da kannst du dich freuen.
Ja, nein, ich habe sie auch nie geöffnet.
Also die meisten haben das Gefühl, ja eben, das ist
ich
nicht mehr.
Ich muss es wegleeren, oder? Ja, und nein, ich habe mich nicht überwinden zum Wein wegleeren. Das mache ich einfach nicht.
Zum Glück.
Aber das ist gut, dass du mir das sagst. Ich kann die daheim auftun.
Unbedingt auftun im Fall. Das ist so genial. Ja.
Da muss ich dem Papi sagen, wer hat auch noch so viel Chasselas daheim?
Der hat auch Freude.
Der hat auch, in dem Fall schon. Also, dann nehmen wir mal gerne bei uns ins Sortiment auf. Gehört zu deinen Lieblings. Wie kann man so mal in Klammer auf?
Stellvertretend für die Region.
Für die Region sagen.
Aber es ist ein absoluter Top-Blend für die Region. Genau. Top-Bordeaux-Blend.
Und von Südafrika gehen wir in dein liebste Land, wenn es um Wein geht. Das hast du vorher selber gesagt. Wir gehen nämlich in die Schweiz, ins Ticino. Alle kommen wo an, gehen wir ganz genau.
Ja, ich muss zuerst vorausschicken, ich liebe Wein aus allen Regionen in der Schweiz. Tessin ist jetzt einfach irgendwie eine Stellvertretung für alle anderen. Ich habe sie jetzt auch am Wallis vorgezogen.
Da habe ich gestaunet, muss ich sagen.
Ja, ich habe sie auch einen Weisswein vorgezogen. Wir sind ja trotz allem mehr Weisswein-Land.
Du hast auch den Thurgau hast du auch nicht genommen?
Ja, ist eine von den Regionen absolut. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Mottenberg. Ich liebe alle vier grossen Winzer dort. Und ich finde so Michi Broger oder... Johannes auf Bachtobel, die machen sensationelle
Meier, genau.
Geschichten.
Aber auch der Wolfer natürlich, Burkhardt.
Der Martin, ja, Burkhardt, genau. Wir haben alle vier wirklich super Wein. Also
eine
von den Regionen.
Das ist auch gut.
Scherer.
Ja.
Hast du das schon mal gehabt?
Hast du schon mal Wein getrunken von uns?
Ich bin, ich weiss nicht mal.
Nicht? Soll ich dir mal eine Flasche...
Ja.
Zukommen lassen.
Ja, jetzt hast du natürlich gesagt, gehört zu den Besten, also jetzt musst
du. Mache ich sehr gerne. Gut. Also jetzt gehen wir.
Jetzt noch zum schnell fertig machen. Ja. Es ist Wallis natürlich, wo eine riesige Diversität hat, wo völlig spannend wäre, aber es wäre natürlich extrem schwierig, sich für einen zu entscheiden. Auch da, wo wir sind, also dort Region Zürich. Mm. Ich war am Montag an einem Anlass gewesen, wo es Wein von Erich Meier gegeben hat. Das sind fantastische Weine. Das sind wirklich outstanding Weine. Er ist einer, der die Preise langsam anhebt, die meisten anderen noch nicht so richtig. Also da kommst du in den Top Pinot noch irgendwie für 35 Franken über. Und das sind Weine, die Weltklasse-Niveau sind. Viele wissen das gar nicht. Also im Burgund für das gleiche Level müssen wir 100 Stutz zahlen, ganz einfach. Und das wäre vielleicht immer noch nicht richtig gut. Und das gibt es in Schaffhausen, das gibt es auch in Basel, das gibt es auch in meiner Heimat, in der Innerschweiz. Also ich selber tue auch noch auf einem Rebberg ein bisschen mithelfen. Also wir haben dort 0,6 Hektar, wo wir ein bisschen Müller-Thurgau und ein bisschen Pinot Noir machen.
Schön.
Das ist mega gut, vor allem in der Schweiz.
Ja,
dann können wir die Flasche mal duschen, das ist ja gut.
Stimmt. Kann man absolut duschen.
Ja, das machen wir. Jetzt gehen wir aber ins
Dessin. Wo benefiziert wird vom Weingut Kastanienbaum in Horb.
Gut, das haben wir
also auch gehört. Zum sagen, also das ist das beste Weingut in der Innerschweiz. Wo auch in der Renommiervereinigung Mémoire des Vins Suisses vertreten ist. Also auch in der Innerschweiz wird wirklich top Wein gemacht. Und da haben wir noch das Wattland und ja. Mehr. Aber jetzt gehen wir ins Tessin.
Genau, auf Mendrisio.
Genau.
Wo hin dort? Zu einer Familie?
Ja, zu der Familie Cialdi, die angefangen hat als Weinhändler. Und der Feliciano war dann einer von den Ersten gewesen. Nicht ganz der Erste. Der Erste war der Stucki gewesen, glaube ich. Also es sind auf jeden Fall Zürcher gewesen, sehr viele Zürcher. Haben eigentlich Geschichte vom Zürcher Wein geschrieben, vom Tessiner Wein geschrieben. weil sie die gsi sind, die Ideen abgebracht haben, die, ja, das ein bisschen festgefahren, das dort unten gsi ist, geändert haben, vor allem auch mit dem Holzfass. Und der Cialdi war einer von den ersten gsi. Und meine erste Geschichte mit dem Feliciano war die gsi, dass er, eingeladen worden ist in einer Weinhandlung in Zug, wo seine Wein hat, um ein Barrique Sassi Grossi dort hinzubringen. Er hat eine Werbung gemacht, dass der Feliciano ein Barrique aus Mendrisio über den Gotthard schiebt und dann die nachher aufmacht bei sich.
So, und wir wissen ja... ja
und so bin ich dann nachher auf den Cialdi kennengelernt. Das ist eine absolut faszinierende Persönlichkeit und ist einer von der total wichtigen Leute im Tessin, der auch qualitativ mit seinem verantwortlichen Önologen Freddy De Martin eine unglaubliche Weinflasche bringt.
Und im Tessin gibt es ja, das wissen wir, nur eine einzige Rebsorte.
Im Tessin gibt es sehr viele Rebsorten, aber man kennt nur eine. Und der Merlot gibt es natürlich dann in allen möglichen Varianten. Aber es gibt natürlich auch dort auch alte autochtone Rebsorten, wie zum Beispiel Bondola. Also, ob du schon mal gehört hast?
Nein.
Das sagt mir jetzt auch nichts. Nein. Ja.
Es ist eine sperrige Rebsorte, aber die wird dann eher Richtung Bellinzona angebaut, ein bisschen in der Höhe. Also an einem völlig anderen Ort, als es Sotto Generi ist, wo Mendrisio ist. Also dort bist du dann wirklich schon fast bei Cool Climate Wein.
Genau, aber das dort ist sicher auch das Klima entscheidend,
und kannst sogar sehr gute Rosé daraus machen.
Sogar?
Ja.
Karin?
Ja, den müssen wir auch mal probieren. Wieso hast du uns genau den mitgebracht aus dem Tessin?
Eben, das war die Geschichte mit dem Barrique und darum, das ist etwas, was mir geblieben ist, wenn ich den Feliciano kennengelernt habe. Und die Barrique dann, ich habe ihm nachher gesagt, ich habe einen kleinen Weinkeller und ein paar Fläschchen drin habe und irgendwie in der Mitte wäre eigentlich so ein Barrique schön. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich organisieren für dich, kannst du sie dann mitnehmen. Eine alte, gebrauchte Barrique und die steht immer noch in meinem Weinkeller, obwohl ich ihn einmal gezögert habe, ja. Das ist also die einzige Barrique, die ich besitze, die ist mit Cialdi angeschrieben.
Und ist das schwer gewesen zum Zügeln?
Der Weinkeller, ja.
Ja.
Barrique alleine nicht so.
Das kann ich mir vorstellen.
Die musst du nur kippen und schieben, das ist nicht so schwierig. Gut, Steigen war dann ein Problem, aber nein, ja. Das geht schon.
Und ist keine Flasche kaputt gegangen beim Zügeln?
Eine.
Oh.
Eine, also. Eine teure. Haltet sich noch im Rahmen.
Ja.
Nein, ich glaube, ein Schaffhauser Pino gewesen, also.
Ich habe es mal erlebt bei jemandem, die Heike hat jetzt noch nicht so viele Details verraten. Dem ist eine Weinflasche runtergefallen im Wert von. Yeah! Weiß gar nicht. Vielleicht, sagen Sie so, 10.000 Franken. Oh,
das tut weh.
Ja, und der ist nachher mit der Zunge am Boden runter und hat das aufgeschleckt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Okay.
Das ist auch noch gefährlich, ja. Wegen der Schärfe.
Ja, habe ich dann auch gefunden. Ja. Das war ein bisschen eine komische Situation. Aber ja.
Das ist doch.
Aber so viel zu es kalten Flaschen, aber wo ist schon schade, oder?
Ja, ja. Gell? Ja, ja. Aber ich habe schon mal mit meinen Freunden mal Flaschen Bettküsse dürfen haben. Der hat Zapfen gehabt.
Nein!
Ja.
Und dann?
Ja, da haben wir sie ja nicht getrunken. Also.
Nein, hör auf!
Du kannst sie ja hervorragend brauchen zum Kochen. Oder Zapfen, der wird weggekocht, sozusagen. Also die
was, ihr habt aus dem Kochwein gemacht?
Nein, also, nicht.
Der
hat, was er nachher daraus gemacht hat, weiß ich nicht.
Ah.
Aber ich hätte Koch wieder ausgemacht. Also ich habe schon mit 200-300 Franken irgendwie gekocht, weil er einfach Zapfen hat. Das ist dann wirklich die einzige Verwendungsvariante. Mal kannst du Essig machen, es gibt noch zwei.
Essig?
Essig, ja.
Ah. Das ist jetzt gut. Also.
Das ist jetzt wirklich noch Kochtipps von Anna Kunz.
Ja. Ja. Musst du eine Essigmutter haben, dann nachher wird das irgendeine Essig.
Ja, okay.
Ich habe einen Winzer kennengelernt, gerade letzte, wo das sowohl bei Weiss wie auch bei Rotwein macht.
Ja.
Selber macht selber. Sein Essig macht er selber.
Aber wahrscheinlich nicht mit 300 Franken.
Nein, wahrscheinlich schon nicht.
Ja. Ja, aber immerhin kann man ihn dann noch irgendwie verwenden.
Wir stoßen da.
Also, Melo del Ticino.
Ja,
genau.
Salute. Salute. Ja, jetzt weiss ich gar nicht. Von der Reihenfolge her, ich sage jetzt irgendetwas, alle. Es ist ein bisschen gemein, oder? Wenn man jetzt. Also gemein. Wenn wir jetzt zuerst den von Südafrika vorher getrunken haben, den Five, und jetzt der, das ist noch schwierig. Also ich komme mit dem fast nicht zu Gang. Das ist
ja, so aber eigentlich nur darum, weil die Reben für den Sassi Grossi, die stehen nicht in Mendrisio, die stehen auch im Sopra Generi. Ich muss immer suchen, was Sopra ist. Mhm. Also die sind auch in einer Region, die nicht so heiß ist wie Mendrisio. Ich weiß nicht, ob es drauf steht, aus welcher Gemeinde dass die kommen.
Mhm.
Nein, schreibt er nicht. Das macht eben die Filigranität von dem Wein aus, die ich bewundernswert finde. Also es ist ein, ist für mich einer von der besten Merlot-Moschetti in der Schweiz und auch einer, wo in einer Weltdegustation kann mithalten bei 100%igem Merlot.
Mm. Und auch sehr fruchtig, habe ich das Gefühl, eigentlich so ein bisschen wie vorher. Darum vielleicht auch
sehr.
Ein Stück weit ähnlich.
Ja, ist nicht so explosiv. Braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, ist aber gleich ein Jahrgang.
Haben wir einen Spat aufgemacht jetzt?
Ja, wobei die Jahrgänge ist natürlich schwierig zu vergleichen, wenn du einen Jahrgang von Europa hast und einen von Südafrika.
Ja.
In Südafrika ist der Lesezeitpunkt Januar, Februar. Das ist völlig ein anderer als hier.
Würdest du aber jetzt unabhängig vom Jahrgang zu deinen Favoriten zählen?
Ah, absolut, ja. Also gute Weine, die sind in jedem Jahr gut.
Ja.
Man hat das ganz krass gesehen jetzt im 24, Jahrgang 24, wo jetzt im April 25 in Bordeaux verkostet worden ist. Ein Jahrgang, der von allen ab- und klein geschrieben worden ist. Es war eigentlich ein super Jahrgang gewesen. Man hat wirklich müssen kämpfen, zum Teil Hitze gehabt, man hat Regen gehabt, man hat durch das nach einem falschen Meltdown gehabt. Es war ein permanenter Kampf gegen das Wetter, auch bei uns, wir genau gleich
sind. Ja, ja.
Gegen die Unbill, vor allem Marathalais. Du hast September eigentlich völlig verschiffen gewesen. Mhm. Du hast irgendwie Fenster gehabt von 2-3 Tagen, wo du musst so schnell wie möglich alles zusammenlesen, was du hast, weil du hast gewusst, der nächste grosse Regen kommt.
Und bei uns sind auch die Vögel so gekommen, die Starren.
Das
also, ja, wir hätten plötzlich müssen noch nichts darüber tun. Ja, die sind irgendwie richtig Gotthard geflogen und dann ist es wieder kalt geworden und dann sind sie eben wieder zurückgekommen, weil sie Angst haben, sie kommen nicht drüber. Also okay. So sagt man sich Geschichte. Und
das sagt man im Tour, gell?
Nein, aber das sind wirklich, also wenn so 500 Vögel auf deine Reben hocken, dann geht es etwa 2 Minuten, ist alles weg.
Stimmt, und ich bin im September bei euch gewesen und das hat uns genau die Hans uns die gezeigt. Ja.
Ah, sicher?
Ja.
Okay. Ja, das ist also uns passiert.
Das ist also beeindruckend.
Also in der Magen
am 5. Da wird immer geschossen.
Ja. Nein, in der Magen am 5. sind 500 Vögel gekommen und das ist alles weg innerhalb von 2 Minuten.
Ja, nein, eben, du musst wirklich wegschiessen. Also du musst die verschrecken, dass die verreisen. Es ist,
so kurz vor der Ernte.
Also jetzt sind sie auch, eben. Das haben sie auch noch gehabt, oder? Also
ja, das haben wir auch noch gehabt.
Neben dem ganzen Schiff. Oder? Das war wirklich Teil ein bemitleidenswertes Bild gewesen. Bei Michi Broger, einer von seinen Top-Rebbergen, wo wir gesehen haben, was da noch an die Rübeli hängen, ein bisschen.
Der hat aber noch Hagel gehabt. Der Michi Bongo hat noch Hagel gehabt.
Der hat noch Hagel gehabt. Ja, der hat alles gehabt. Ja.
Volle Programm.
Ja. Und das ist halt auch noch Bio-Weinbauer, oder? Du darfst nicht einfach spritzen. Wobei heutzutage spritzt ja niemand mehr so richtig chemisch, synthetisch, sondern all die nicht-biologischen Spritzmittel gehen mittlerweile auch in die Richtung. Also das muss man klar sagen.
So, also feine Wein, wunderbar. Möchtest du etwas dazu sagen oder gehen wir zu der dritten Flasche?
Ja, was mir jetzt gerade auffällt, er braucht sicher noch Zeit.
Mhm. Ich habe vorhin mehr Zeit. Darum gesagt, haben wir schon Brot aufgemacht.
Wie der Confidential Glen 5.
Und zu was würdest du auftun? Zu was für Essen?
Ja, würde ich jetzt sagen, wenn wir im Tessin sind, vielleicht irgendwie zu einem Risotto oder zu einer Luganige, weiß ich gar nicht, ob man es betont richtig. Mhm. Zu denen Tessiner Würst.
Ja, das wird sicher gut.
Aber passen. Natürlich auch zu einem edlen Fleisch passt das absolut perfekt.
Ja.
Wir gehen weiter, aber.
Oder auch zu einem Teller Pasta, ganz einfach.
Ja, selbst geht immer.
Ganz einfach, du kannst auch zu einem Teller Pasta sehr teure Wein trinken. Das geht hervorragend.
Ja. Das glaube ich so.
Wir gehen zu der dritten Flasche. Wir gehen weiter, aber vom Tessin richtig. Italia, in welche Region ganz genau?
Ja, wir gehen ins Trentino. Ich kann nicht sagen, dass Trentino irgendwie eine Lieblingsregion ist von mir. Ich bin noch nicht so oft dort gewesen. Trento ist eine schöne Stadt und so. Das Trentino ist ein bisschen so voralpin, aber es sind andere Regionen natürlich auch. Also ich bin viel mehr im nahen Südtirol. Die zwei Regionen werden da häufig zusammengenommen. Südtirol, Trentino. Wir machen auch zum Teil Marketing zusammen. Mhm. Aber es sind schon Trenti-Regionen. Und dort gibt es im Trentino gibt's eigentlich zwei grosse. Einen, der Sprudel macht. Ferrari heisst der. Weißt du, ob du den kennst?
Noch nicht, aber in dem Fall jetzt.
Es ist komisch, dass du den nicht kennst, Karin.
Wirklich.
In dem Fall bist du nicht Formel-1-Fan, oder?
Nein, leider nicht so.
Die haben jetzt die letzten 3 Jahre haben die das Recht gehabt, um ihren Wein oder Siegesfeiern von den Grand Prix zu verspritzen.
Ja, also das ist ja mal auch, oder?
Verspritzen?
Ja, nein, das ist wirklich schade. Also das verstehe ich bis heute nicht, dass sie das machen.
Ja.
Wie findest du das?
Im Skizirkus hat es auch angefangen. mit dem Champagner sich gegenseitig. Das ist ein Lebensmittel.
Das machen sie sogar an den Openers auf der Bühne.
Ja, das verstehe ich noch weniger. Ja, da gibt es noch Musiker, Schweizer Musiker, die es auch machen. Mhm. Hinter einem DJ-Pult. Das verstehe ich gar nicht.
Ja, aber Reto, dann muss man mal eine grosse Degustation gehen, oder, wo irgendwie, was weiß ich, wie viel Wein verkostet werden. Was passiert am Schluss, wenn nachher 10, 5, der Degu ist fertig? Was passiert mit diesen Flaschen?
Was passiert?
Ein paar nehmen es mit, die Leute, die arbeiten, und irgendwie 300 Flaschen werden vorgelegt. Also, das ist
wirklich? Dann würde es besser das abfüllen, was dann die Leute könnten verspritzen
könnten. Alle, wer einmal weiss, also im Rapberg selber geschafft hat, wo weiss, wie hart das ist, das finde ich, darum finde ich es so schlimm.
Ja.
Du weißt es selber auch.
Ja. Aber darum ist es, das bisschen verspritzen ist natürlich, wenn du eben andere Sachen vergleichst, Events vergleichst, ist natürlich nicht viel. Es sind 3 Doppelmagnum, die verspritzen, das ist alles. Aber eben 3 Jahre lang, um auf das Druck zu Trentino, 3 Jahre lang ist dort ein Schumi aus dem Trentino, ein sogenannter Trento-Doc, verspritzt wurde und kein Champagner. Das war natürlich ein Affront. Und die Firma Moët & Chandon hat sich die Rechts zurückgekauft auf diese Saison, weil dort Moët & Chandon verspritzt. Und ich glaube, der hat der Dings, der Ferrari, hat noch ein Jahr lang Vertrag gehabt, der Formel 1. Und Moët & Chandon, NSC, hat unbedingt wieder eine Präsenz sein dort. Und ich glaube, die haben dem so viel gezahlt, dass der die 3 Jahre Präsenz in der Formel 1 gratis gehabt hat. Das müssen unglaubliche Unsummen gewesen. Also ich wollte mit dem nur sagen, Ferrari ist qualitativ absolut top, kann mit der besten Champagner mithalten, zwar problemlos.
Mhm.
Und zweitens gross, mächtig und qualitativ eben, sind alle Schaumbeiräte sind wirklich super. Also Trento Doc ist kein Tipp, Trentino.
Dann gehe ich dort in die Sommerferien.
Auf dieser Flasche steht San Leonardo. Was ist San das für Leonardo, ein Weingut?
Genau. Das hingegen ist ein älteres Weingut. Das ist ein Weingut, das Familiengeschichte hat. Das ist eine adlige Familie, die jetzt dahinter ist. Ja, Guerreri Gonzago heissen die. Mit dem Marchese Anselmo aktuell an der Spitze. Die Eltern leben aber auch immer noch auf dem Weingut im kleineren Herrschaftshaus. Das Weingut ist erstens mal unfassbar schön, faszinierend. Hast auf der einen Seite hast du Dolomiten, die sich dort majestätisch erheben. Du hast Weingüter dort, hast Rebberge dort. Auf der anderen Seite hast du nachher den Tebeni, wo natürlich auch die Autobahn ist. Und die Autobahn, halt, wo halt die Leute meistens durchrasen und nicht beachten, was da links und rechts ist. Es werden nämlich sehr, sehr viele Reben angebaut dort. Und dort werden auch Bordeaux-Rebsorten angebaut, wie auf San Leonardo, Bordeaux-Rebsorten. Und Garmener als Spezialität macht er unglaublich gut. Und der macht einen Bordeaux-Blend, wo viele als einer von der absolut besten in Italien erachten. Das heisst, dass er problemlos mit denen aus Bolgeri kann mithalten und konkurrieren. Und das ist effektiv der Fall. Aber er hat noch ein andere Preise. Ich glaube, der Wein ist immer noch keine 100 Franken. Und wenn man sieht, wie viel das die in Bolgeri mittlerweile kostet, die besten, da sind wir dann schon bei 250, 300 Franken. Das ist also weit, weit, weit davon weg. Und ist auch die ganze Geschichte halt so spannend. Und die witzigste Geschichte war, nein, witzig für ihn natürlich nicht. Er hat noch ein paar alte Stahltanks, die eingebaut sind, fix eingebaut im Weingut. Wie man das früher gemacht hat, jetzt sind die zum Teil. Nein, das ist nicht Stahl, Entschuldigung. Das sind Betontanks, wirklich grosse Betontanks.
Ich wollte sagen, wahrscheinlich kein Stahl, wenn sie alt sind.
Nein, Betontanks. Genau. Und die sind zum Teil dann nachher nach Mass gerade angefertigt worden.
Ah ja.
Und dann hat einer ein Loch gehabt.
Oh.
Und gerade dort, wo wir dort waren. Und er war nachher den ganzen Morgen mit der Versicherung am Kehren.
Oh.
Und es war ein Teil vom San Leonardo gewesen, also ein Puzzleteil vom San Leonardo, wo dann in der Erde versickert ist. Also auch so kann Wein verschwinden.
Ja, das ist unglaublich.
Das war natürlich ein riesen Drama. Und Versicherung, was zahlt die Versicherung? Die Versicherung zahlt natürlich nicht den Marktwert von dem Wein.
Das kann zumauern, das ist alles.
Nein, die zahlen du bist dann schon versichert, aber die zahlen einfach den Preis von einem Wein, der produziert wird, fertig. Also Trauben und ein bisschen Arbeit. Aber was nachher also im Markt läuft, dass der Wein am Schluss, weiß nicht, wie viel es ist, um die 80 rum oder so, dass dann der Wein so viel Geld kann generieren kann oder die anderen noch viel teurer sind, dann zahlt Versicherung natürlich nichts.
Da kommen wir nicht über die Runde. Ja.
Nein, das schmeckt mal an diesem Glas. Also,
mir fällt gerade auf, wir haben jetzt zum dritten Mal einen Rotwein von dir hier. Wieso hast du dich für 3-mal rot entschieden?
Ja, das habe ich gar nicht bewusst gemacht. Das ist mir erst aufgefallen in der Vorbesprechung, wo ihr das angetönt habt, 3-mal rot, ja.
Du musst ja jetzt immer noch Rosé trinkst und Weisswein.
Ja, genau, ich trinke nur noch Rosé aus dem Supermarkt. Ja. Nein, eben, wo mehr Weisswein trinkt und kein Weisswein nimmt. Weil es ist wirklich einerseits auf die Weinbauern drauf angekommen, die ich eine Geschichte erzählen kann. Wo der San Leonardo macht auch einen wunderbaren Riesling zum Beispiel. Wären wir bei einer anderen Weltrebsorte. Sassi Grossi macht sowohl einen sehr guten Chardonnay neu, macht aber auch einen sehr guten Weissen Merlot, einer der besten Weissen Merlot. Wäre also auch etwas gewesen. Mhm. Wäre aber auch wieder bei Merlot gewesen. Und Constantia Glen macht einen sehr guten Weissen, einerseits Sauvignon und andererseits einen Blend aus verschiedenen Weissen Rebsorten. Also auch sehr, sehr gute Weisse. Und trotzdem haben wir immer noch für die Roten entschieden, weil das sind einfach irgendwie dann die Leitweine von diesen Betrieben. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht bewusst passiert.
Ich finde es mega schön, was du vorher noch gesagt hast. Die Flasche kann man immer noch haben vom Weingut San Leonardo unter 100 Franken. Und, also ich habe es nur mal daran geschmeckt. Das ist sensationell. Mhm. Freue mich sehr auf den Schluck.
Ja.
Sag nur, und ich habe dich unterbrochen.
Und das ist natürlich etwas, was auch in den Restaurants Spass macht. Oder? Wenn du eine Flasche einigermaßen noch kannst bestellen kannst. Gut, die wird dann zum Wohl. In Italien
150 noch. Kosten, oder im Restaurant?
Nein, in der Schweiz natürlich nicht. In der Schweiz ist, würde ich sagen, 250. Ich würde mal sagen,
nicht alle Restaurants haben so eine Marge. Hä?
Ja.
Wenn sie... Einkaufst, dann lässt sie im Restaurant für 250 raus.
Ja, gut, das ist jetzt mal 3.
Also im Durchgang?
Viel, ja. 160 vielleicht. Aber in Italien ist eine faire Chance, den vielleicht für knapp über 100 zu bekommen.
Dann aber dort tun sie den viel zu warm servieren. Oder den nicht?
Ja, in Italien bestellst du immer Flaschen und gleichzeitig noch den Sequiello.
Ja.
Das ist der Champagnerkühler. Sequiello con Ghiaccio. Ja, un po' di acqua. Damit man sicherstellen kann, dass sie nicht einfach nur Eis rein tun, das nützt ja nicht viel. Solange es kein Wasser drin hat. Das passiert auch in den besten Restaurants. Also, wir sind in Bulgari sind die bekannteste Enoteca, dort, Tognoni heisst die. Und die hat alle grossen Weine. Du kannst auch Ornellaia, Sassicaia, kannst du aus dem Dings, aus dem, ich weiß nicht, wie das System heisst.
Wo du rauslässt.
Genau,
wo
du rauslässt.
Wie hat der Freund geheißen? Adimat. Nicht Adimat. Nein. Nein,
ein anderer Name.
Aber ich bin näher dran zu.
Möbik hat natürlich auch in jeder Filiale einen, was übrigens sensationell ist. Möbik kannst du immer schnell weidegustieren. Alle Weisswein sind gerade immer. Also alle Weisswein, die dann gerade offen sind, so 20 oder so, kannst du schnell degustieren.
Das System zum Ausland hat Adimat geheissen, früher. Aber jetzt beim Wein heisst es anders, irgendwie so.
Keine also bei früher müsste ich es vor allem meinen.
Ja.
Wissen, aber das sagt mir jetzt nicht.
Da kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
Nein, also immer die Dinge Vaku, irgendetwas. Nein, ich weiss nicht
mehr. Dünn uns das schreiben,
genau,
wenn
ihr jetzt das für mich.
Wie heisst das Abfüll-Auslassystem?
Ja, genau.
Dann können wir das in der nächsten Podcast-Folge
aufrufen. Ich kann schnell googeln oder KI fragen.
Machen wir nicht.
KI.
Wäre noch gut, wenn ich alles
wüsste. Nein, eben, was ich noch will, zum fertig machen. Dort kann man... Ein Schluck Dinanello, Ornellaia, Sassicaia kann man haben für 20 Euro oder so irgendetwas. Also einfach so ein Probierschlückchen, halbe Dezi oder so. Und das ist natürlich sensationell, oder? Das ist etwas, was nicht oft siehst. Aber dann haben wir dort mal eine Flasche Guado Altasso bestellt. Die war aber im Gestell oben. Da habe ich schon die Nase gerümpft. Und nachher sind wir am Schnurren gewesen, haben nicht aufgepasst, dass er die Flasche nachher aufgemacht hat und gerade 4 Gläser eingeschenkt hat. Und dann sind 4 Gläser weg gewesen, wo alle 27 Grad gewesen sind. Dann haben wir gesagt, hey, Komm noch mal dahin. Was ist das jetzt genau? Du schenkst jetzt 4 Gläser ein von einem Wein, der 27 Grad hat und der Wein kostet 150 Euro. Bist du wahnsinnig?
Ungünstig, ja.
Was hat er gesagt?
Sie kennen mich den Kühler, ich bringe sofort den Kühler.
Ja, okay. Gut. Ja. Also, den Kühler immer dazu nehmen.
Da haben wir halt zuerst gegossen.
Ja. Warm genossen und dann in der richtigen Temperatur.
So,
oder bessere Temperatur.
Können wir mal noch schnell über das Glas reden? Ich hoffe, ihr habt probiert. Also
noch
ich habe probiert.
Ich mache das jetzt gerade noch.
Ein bisschen vorwärts machen.
Erzähl doch schon mal, wie du den Wein findest.
Ja, also ich finde auch da zum dritten Mal, Beri ist ein grosser Anteil. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist schon ein bisschen der Beri-Typ, oder? Auch alle Kunz.
Ich finde Frucht sehr, sehr
Frucht
wichtig.
Frucht ist sehr wichtig, Frucht. Ja, okay.
Da kann ich mich
Frucht anschliessen. Frucht macht
Spass. Ja? Ja.
Ich glaube, ich komme auch mal mit dir Wein trinken. Das ist genau mein Geschmack.
Okay.
Ja. Aber so schnell wird man untreu. Ich glaube, ich komme auch mal mit dir Wein trinken.
Ja, habe ich gesagt, du darfst dann auch mitkommen.
Ah, ja, gut, danke. Ja,
habe ich gesagt, allein.
Gut, Jun, was hast du gesagt? Und was
da merkst du natürlich, der wird sehr schnell nachher im Gaumen wieder herb. Mhm. Und der kratzt ein bisschen mehr als die anderen. Der hat dort schon noch etwas so richtig Alpines. Oder? In Italien wird er so als alpine Weltmeisterwein bezeichnet.
Und jetzt merke ich gerade ganz viel Holz. Dann, Unterholz, merke
ja,
ich.
Ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Unterboden, aber so Waldboden auch noch ein bisschen.
Das stimmt.
Nicht nur einfach banales Holz. Und der ist jetzt natürlich der, der ist zwar 19 und ist, glaube ich, Rauchungsholz.
Sage ich, Rauchungsholz. Entschuldigung.
Rauchen der auch, ja. Ja? Ja. Ja. Absolut schon in der Nase. Ja.
Gell?
Ja.
Absolut. Und dann auch auf der Zunge, und wenn man so ein bisschen nach dem Trinken. Mhm.
Und das sind natürlich Tannin, der hat natürlich auch merkbare Tannin als die anderen.
Whisky-Wein.
Whisky-Wein? Ja.
Sage ich deinen Namen so.
Ein Whisky-Wein.
Ja, das ist so mein.
Ja, gut, das ist aber der Torfgeschmack vor allem.
Ja,
das ist
der Torf. Nicht der Dorf, sondern der Torf.
Oder? Nicht der Dorf, nein, sondern der Torfgeschmack. Und das ist natürlich etwas, was im Wein weniger der Fall ist. Aber das ist der Wein, der sicher am längsten muss behalten, bis er die optimale Trinkreife erreicht hat.
Das heisst, wie viele Jahre am besten?
Ja, da würde ich jetzt das erste Mal sicher 10 Jahre warten. Und es ist wirklich ganz ein spezieller Wein, auch im Südtirol. Es gibt eine Degustation normalerweise pro Jahr, wo in der Region Curtaç, das heisst Curtaça Rossa, wo es die besten Weine, die besten Produzenten von diesem Dorf, die auf Merlot und Cabernet Sauvignon spezialisiert sind, weil die dort das perfekte Mikroklima haben im Südtirol für das. Mhm. Und die dünnt dann ihre Weine mit absoluter Weltwein messen, sprich mit grossen Bordeaux mit den besten Italienern. Es gibt immer eine Blinddegustation. Da laden sie jedes Mal, wenn das stattfindet, irgendwie 100 Journalisten aus der ganzen Welt ein. Total spannend. Und den haben sie eigentlich fast immer drin. Und das ist eigentlich der einzige, den ich kann, rausspüren kann, wenn ich sage, das ist San Leonardo.
Schön.
Und alle Journalisten, die den noch nie gehabt haben oder zum ersten Mal dort sind, okay, ja, super, ja. Wie weiss man das?
Alec Kunz, ich könnte mit dir stundenlang, aber Karin kann man so bezeugen, oder?
Absolut,
stundenlang mit dir schwätzen. Und ich meine, du hast ja ein Wissen für 100 Podcast-Sendungen. Die Zeit ist vorgeschritten. Gerade schon mal von mir aus. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für dich. Ich weiss, du bist ja wirklich hoch engagiert überall. Du hast eigentlich keine Zeit für uns gehabt. Aber jetzt bist du gleich gekommen. Danke vielmals, dass du
da warst. Nein, es hat mir Spass gemacht, die Zeit zu nehmen. Also, es ist wirklich gut. Total lässig mit euch. Und ja. Die Weine sind natürlich auch noch lässig.
Das stimmt. Mega. Apropos, die Weine sind noch lässig.
Genau, wenn ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid und die 3 Lieblingsweine von Alec Kunz selber probieren wollt, Mövenpick Wein hat die natürlich im Laden oder auch online auf Lager. Und wie immer habt ihr auch heute die Chance, die 3 Flaschen mit ein bisschen Glück bei uns zu gewinnen.
Jetzt gewinnen im Weinfach-Podcast.
Schickt uns ein Mail mit dem Grund, wieso gerade ihr die 3 Weinflaschen gerne hättet. Die Mailadresse die ist weinfach@mövenpick-wein.ch. Über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und Einsendeschluss ist, bis die nächste Podcast-Folge erscheint. Und mit einer Prise Glück habt ihr das Weintrio schon gleich in der Post.
Ja, und auf die gleiche Adresse kann man natürlich auch jederzeit bei uns Fragen schicken oder auch Anmerkungen jetzt zu diesen Wein, den wir vorgestellt haben, oder zu dieser ganzen Sendung mit dem Alec Kunz. Und was machst du eigentlich lieber? So ein bisschen Fußball oder über Wein schwätzen oder über Fußball schwätzen? Wenn dich jetzt müsstest entscheiden, was ist denn, gell?
Es gibt einen grossen Unterschied. Im Fußball kommen 95% der Leute raus, wenn nicht 99. Alle sind Fußballfachleute. Jeder kennt den Fußball in- und auswendig. Und im Wein haben die Leute ein bisschen mehr Hemmungen. Also dort ist es. Ist völlig anders, eine Diskussion über Wein zu führen. Also mit den Leuten auf der Straße, die sind dann eher distanzierter, aber im Fußball überhaupt nicht. Da hat es überhaupt keine Distanz, nichts. Mhm. Fußball sind alle Fachleute. Und es sind Diskussionen völlig anders, Fußball und Wein. Mhm. Was mehr Spass macht, ich weiss es nicht. Also zum Zuschauen ist natürlich völlig eine andere Emotion, natürlich, die selber auch shootet. Und das bleibt halt, die Emotion und die Emotionalität, die der Sport hat. Oder die generell jeder Sport hat, vor allem wenn es ein Mannschaftssport ist. Und im Wein ist natürlich alles viel ruhiger, viel gesetzter, es ist viel relaxter. Und mit der Zeit, mit dem Fortlauf von Diskussionen über Wein, wo ja eigentlich in 90% der Fälle auch Wein getrunken wird, wird es natürlich auch so ein bisschen relaxter.
Perfekte Kombination.
Und was hat der höhere Stellenwert in deinem Leben, Fußball oder Wein?
Frag mich, was mein Lieblingswein ist.
Weißt du, komm nicht raus. Wieso? Was?
Ja, weil es nicht beantwortet
hat. Ah, so? Ja, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, merci vielmals. Danke, Karin Frautschi, dass du einmal mehr dabei warst. Wunderbare Sache. Und,
danke auch dir und euch beiden.
Es hat unglaublich Freude gemacht.
Ja, super gewesen mit euch.
Ich finde jetzt ganz zum Schluss, wir haben jetzt die 3 Flaschen auch aufgemacht und du hast ja das mit dem Degustieren vorher gesagt, mit dem Wegleeren. Ich möchte an dieser Stelle sagen, wir machen das nicht. Also, wir bleiben jetzt noch ein bisschen da.
Okay. Ich habe Zeit.
Das stimmt für dich, oder? Alle?
Tipptopp. Gut. Klimaanlage läuft da rein.
Ja, mehr oder weniger. Danke vielmals fürs Zuhören und denke dran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.